Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Massimo Maio ist hier, herzlich willkommen. Wie viel Kriminalität steckt im Kapitalismus? Wenn man sich die Nachwendezeit anschaut, dann könnte man denken, ziemlich viel. Zum Beispiel gab es im Osten einige Leute, die super gerne mitmachen wollten bei der großen Geldparty des Westens und die dann unbedingt ganz schnell reich werden wollten. In Neuruppin gab es damals ein paar Jungs, die nicht lange gebraucht haben, um in die Glücksspielwelt, in die illegale Prostitution und vor allem in den Drogenhandel richtig tief einzusteigen. Eine richtig große professionelle kriminelle Bande hat sich damals dort entwickelt, die XY-Bande. Die haben eine Zeit lang eigentlich ganz Berlin mit Koks versorgt und waren trotzdem Teil der Lokalpolitik in Neuruppin. 2004 ist diese XY-Bande aufgeflogen, den Mitgliedern wurde der Prozess gemacht. Jetzt sind sie wieder auf freiem Fuß und der Buchautor Frank Willmann hat die Mitglieder dieser Bande getroffen, hat viele Interviews mit denen geführt und hat daraus ein Buch gemacht, das gerade ziemlich viel gelesen wird, geht gerade schon in die vierte Auflage. Das Buch heißt Der Pate von Neuruppin, vom Imbisswagen zum Drogenimperium und darüber spreche ich jetzt mit Frank Willmann. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo.
Das ist ja, wenn ich richtig weiß, das erfolgreichste Buch, das Sie je geschrieben haben. Und Sie schreiben schon seit 20 Jahren Bücher, vor allem über DDR-Geschichte. Sind Sie überrascht über den Erfolg jetzt?
Ja, ich bin in der Tat überrascht, weil ich jetzt davon ausgegangen bin, dass ich bis zu meinem Lebensende in der zweiten Liga rumdümpeln darf, der Autor schafft. Und jetzt hat das so ein Interesse geweckt, was ich großartig finde.
Ich glaube, für viele, die das damals nicht so verfolgt haben, die wissen vielleicht gar nicht genau, was diese Geschichte ist, der XY-Bande. Ich habe es gerade schon mal so kurz zusammengefasst, aber vielleicht können Sie es nochmal machen. Um was geht es in diesem Fall? Was passiert da so ganz grob?
Es geht um 5 bis 8 Brandenburger Jungs, die alle aus Neuruppin stammen und die um die Wendezeit 18-19 waren, die den Lügen von Helmut Kohl glaubten, dass die blühende Landschaft kurz bevorstehen würde und sich ganz heiß auf den Kapitalismus gestürzt haben, um Geld zu machen. Denn Geld war für ihn der direkte Weg ins Himmelreich. Mit Geld wird man glücklich. Geld muss verdient werden, sonst ist man im Westen oder in Westdeutschland nichts wert, beziehungsweise dann im Vereinigten. Die haben das dann versucht mit allen möglichen Mitteln, die aus der Imbissbude aufgemacht, deswegen auch vom Imbisswagen zum Drogenimperium. Und dann haben sie den Osten, die erste Großraumdisco aufgemacht und die ersten, das aus der Fitnessstudio. Und das hat aber erst nicht funktioniert. Das heißt, sie sind reich geworden. Genau, das darf man nicht vergessen. Glücksspielautomaten, wo sie auch schön manipuliert haben später. Aber das hat noch nicht gereicht, sodass sie dann über Kontakte, die sie in der Diskothek kennengelernt haben aus West-Berlin, dann ins Drogengeschäft eingestiegen sind.
Und ein Bordell hatten sie, wenn ich richtig weiß.
Sie hatten auch noch ein Bordell, genau. Das hatten sie in Neuruppin. Das war so ein kleines, bisschen am Rand von Neuruppin, wo aber trotzdem alle außen eingegangen sind, natürlich nur Männer. Vom Bürgermeister bis zum Parteisekretär der Linkspartei. Also alle waren dort und man wusste, dass es stattfindet, obwohl es illegal war. Es wurde auch in den Zeitungen beworben. Es war Anfang der 90er, der Wilde Osten war noch viel möglich. Und die Polizei hat sich da auch nicht weiter drum geschert, weil es war ja immerhin irgendwie, wir kannten die Jungs, es waren ja ihre. Und da hatte man so ein Auge drauf und das wurde dann quasi stillschweigend geduldet.
Sie befassen sich, wie ich schon gesagt habe, schon sehr lange, sehr umfassend mit DDR-Geschichte, auch mit Wendegeschichte. Das ist ja auch so eine spannende Wendegeschichte, haben Sie auch gerade schon so angedeutet. Was ist das denn für eine Perspektive, wenn man sich diese hochkriminelle, erfolgreiche Bande, die waren ja über ein Jahrzehnt lang sehr, sehr erfolgreich, wenn man sich das anschaut, was erzählt das über diese Nachwendezeit?
Also mich hat das besonders interessiert, weil die Jungs alle zur Wende, ich sage jetzt mal die Jungs, ohne jetzt klickenhaft zu wirken, die waren zur Wende alle 18, 19 und sie kamen alle, es vereinte sich, dass sie alle aus dem Osten waren, sie kamen aus bürgerlichen Familien, die aber alle keine Puseratze hatten, das heißt, es gab keine Bausparverträge wie vielleicht im Schwabenland bei ähnlichen jungen Leuten, also sie mussten sich alles sie waren quasi eine Gründergeneration und sie sind irgendwann, sind aus Brav gerade ausgelaufen, haben diesen das ausprobiert und dann sind sie irgendwann vom Pfad der Tugend abgebogen und sind dann also im Drogenmilieu gelandet, beziehungsweise nicht im Milieu, weil die meisten von ihnen noch nie Drogen genommen haben, auch heute noch nicht. Aber sie haben das erkannt als Geschäftsidee und haben das dann auch quasi gerade generalstabsmäßig geplant und sind dabei krachen gegangen, mussten dafür sehr lange ins Gefängnis und mich hat interessiert, die Geschichte zu erzählen, wie sie im ländlichen Raum der ehemaligen DDR, heute Brandenburg, stattfindet, warum sich junge Leute, die eigentlich aus braven Elternhäusern kommen, dazu hergeben oder wie das dazu kommen kann, dass sie eben sich mit Schwerkriminalität einlassen.
Ja, was hat sie so angetrieben, dass die eben so tief da eingestiegen sind? Also, dass sie nicht nur, also klar, sie wollten erfolgreich sein, Geld machen, aber sie sind ja schon ganz schön weit gegangen. Was haben sie denn da für Antworten gefunden?
Ich muss noch kurz dazu sagen, dass ich mir es ein bisschen schwer gemacht habe, weil ich das Buch aus der, in Anführungsstrichen, Täterperspektive erzählt habe. Das heißt, ich habe jetzt nicht den journalistischen Draufblick gewählt, sondern ich habe die Leute selber sprechen lassen. Habe natürlich parallel dazu alles an Akten studiert, was es gab, an Zeitungsartikeln. Habe mit dem Richter gesprochen, mit Anwälten. Also habe alles quasi herangezogen, was möglich war. Unter anderem ist mir auch auf den Schreibtisch die Akte eines verdeckten Ermittlers wie durch einen Zufall heruntergeflattert. Also ich hatte viele Möglichkeiten, das zu vergleichen, was die Leute mir erzählt haben. Habe aber trotzdem letztendlich ihnen vertraut. Das war also meine Bedingung. Ihr lasst die Hose runter bis zur Kniekehle und erzählt mir die Wahrheit. Und soweit es mir möglich war, habe ich das überprüft. Aber ja, das überlasse ich dann auch dem Leser, sich ein abschließendes Bild zu machen von den Leuten.
Ja, genau. Über diese Perspektive und die Machart würde ich auch gleich nochmal sprechen. Aber mich würde trotzdem nochmal interessieren, was haben Sie denn rausgefunden über die Motivation? Also wie kam es, dass diese Männer sich so tief in die Kriminalität hineingestürzt haben? Ging es da wirklich nur darum, Geld zu verdienen?
Also die Hälfte von den Jungs sind kurz vor der Wende ausgereist. Die haben auch so eine kleine politische Episode gehabt. Also die waren in der offenen Arbeit der Kirche unterwegs, haben sich da mit anderen Jugendlichen getroffen in Europien, die nicht ganz staatskonform waren. Einige waren auch bei den großen Demos am Alex dabei. Und sie sind im Sommer 1989 die Hälfte nach Westdeutschland über die Prager Botschaft abgehauen und dann mit Zug nach Bayern. Haben dort gearbeitet und haben gesehen, wie schnell quasi die Jugendlichen ihrer Generation es etwas erreichen konnten. Also wie schnell sie etwas schaffen konnten, dass Geld plötzlich Freiheiten ermöglicht, was sie auch so aus der DDR nicht kannten, wo sie auch schon schlau waren und Geld hatten, aber da gab es halt nichts. Und das war für sie eine Motivation, also so schnell wie möglich das zu erreichen, was die jungen Leute auf der anderen Seite, also in Westdeutschland, auch hatten. Also das war die große Motivation und das ging halt nur durch, sie haben gedacht, dass es mit redlicher Arbeit funktioniert. Aber das klappt halt nicht immer, wie wir wissen. Wir kennen ja auch alle solche Filme wie Es war einmal in Amerika oder ähnliche Mafia-Epen, wo auch nacherzählt wird, wie quasi die Gründergeneration drauf war, was man anstellen musste, wenn man halt aus einer kleinen Familie kam und kein Geld hatte. Und das haben sie dann quasi verinnerlicht. Und das Ziel war also nicht die Welt zu retten und den Kommunismus aufzubauen, sondern die Möglichkeiten, die der Kapitalismus ihnen bietet. Und als das nicht funktioniert hat, sind sie andere Wege gegangen. Also sind sie in die Kriminalität gegangen, bewusst. Sie wussten, was passieren kann. Sie waren auch gut vorbereitet. Sie waren alle bewaffnet irgendwann und hatten auch bei bestimmten Auseinandersetzungen, die dann einfach drohten, weil verfeindete Gangs das Terrain übernehmen wollten oder den ganzen Laden, gab es auch große Auseinandersetzungen.
Das klingt ein bisschen fast wie so ein naives Verständnis von Kapitalismus oder sowas, oder wie so ein naiv radikales Weiterdenken, so wir wollen jetzt reich werden und das probieren wir jetzt und am besten geht's ja eigentlich, wenn wir kriminell werden, so als wäre das quasi eine logische Schlussfolgerung. Kann man das so erzählen oder was gibt's da für eine Perspektive auf Kapitalismus vielleicht auch von Ihnen?
Na, wir haben ja alle mitbekommen, wie nach der Wende der Osten funktioniert hat. Das heißt, es kamen unglaublich viele Glücksrohre aus dem Westen rüber, die ganzen zweitrangigen Professoren, es wurde in allen Lebensbereichen quasi der Westen rübergestülpt und es gab auch sehr viele Menschen, die einfach für sich, zum Beispiel die erste Generation der Autoverkäufer, das waren alles Kriminelle. Also ich glaube, es war eine wahnsinnige Anziehungskraft für westdeutsche Kriminelle oder aus der ganzen Welt eigentlich im Osten, den dummen Ossis, quasi ein X vor ein U vorzumachen. Und die Ossis haben dann auch geglaubt und haben dann nur noch X gesehen, das U existierte nicht mehr. Und in diesen Lehrbereich sind sie hineingestoßen, weil sie gemerkt haben, dass das funktioniert. Und sind da auch sehr skrupellos vorgegangen.
Was ja auch total spannend ist an dieser Geschichte, dass einige dieser Bande ja auch in der Politik aktiv waren. Also der Kopf der Bande, Olaf Kammerer zum Beispiel, der war CDU-Politiker zu der Zeit in Neuruppin, war da im Wirtschaftsamt tätig und war, glaube ich, auch relativ erfolgreich. Was haben Sie denn da herausgefunden über diese Verknüpfung von Kriminalität, Politik, Unternehmertum?
Ja, das höchste Ziel der Mafia ist da auch legal zu werden und das Geld gewinnbringend im bürgerlichen Spektrum unterzubringen. Olaf hat das ähnlich gesehen, also Olaf Kammerer, der Pate, und hat sich dann, nachdem also die Drogengeschichte eine ganze Weile lief, er dann auch genug Geld beiseite geschafft hatte, dass er aussteigen konnte und auch wollte. Also er ist ausgestiegen, ein Jahr bevor die Verhaftungen stattfanden. Und was macht man, wenn man zu viel Geld hat und trotzdem noch mehr haben will? Man investiert in Dinge, die angesagt sind. Das hieß in dem Fall Bauboom. Also man konnte zu der Zeit, das war ja vor 22 Jahren, noch ganz extrem billig Grundstücke und Häuser kaufen. Und das hat Olaf dann auch gemacht. Er hat ein bisschen Unterstützung bekommen vom Bauamt, weil da hat er jemand gehabt, den er bestechen konnte, der ihn immer darauf hingewiesen hat, wenn irgendwo wieder günstig Gelände von der Stadt zu erstehen waren. Er hat auch von während der Drogenhandelsgeschichte gute Kontakte zum örtlichen Polizeirevier gehabt. Da hat er auch, gab es auch ein, zwei Leutchen, die gegen Geld alle möglichen Hinweise gaben. Und es gab auch im Gewerbeaufsichtsamt Leute, die ihm unterstützt haben. Und so hat er sehr schnell gemerkt, dass er mit Klungelei oder mit Korumpelei, mit korrupten Kumpels doch sehr weit kommen kann. Heute seriöse Menschen sagen dazu, ein wirtschaftliches Netzwerk sich aufbauen. Man kann es auch anders formulieren, das ist aber eigentlich das Gleiche. Wie kommt man an viel Kohle und was muss man tun? Man besticht Leute, begibt sich in Kreise, die einflussreich sind. Und da hat er gedacht, okay, ja, da gehe ich doch mal in die Politik. Linkspartei auch, nö, vielleicht ganz nett, aber Loser, die Grünen, die kümmern sich nur um die Lurche. Da bleibt doch noch die CDU. Das ist doch die Partei der Unternehmer. Da finden sich doch alle zusammen, die was wirklich Großes wollen, die Deutschland aufbauen wollen und schön machen. Also gehe ich in die CDU. Mhm. Gesagt, getan, er ist in die CDU gegangen. Olaf ist doch wirklich, er ist wirklich ein geborener Unternehmer. Er hat dann also sofort auch dort Karriere gemacht, in Anführungsstrichen, in die Lokalpolitik, wurde in den Stadtrat gewählt. Und das Bürgermeisteramt war nur noch einen Hauch entfernt. Er wollte Neuruppin sauber machen. Er wollte die Stadt wieder Vordermann bringen. Okay, dann kam die Verhaftung 2004 dazwischen.
Sie erzählen das wie so selbstverständlich, dieses Geklüngel zwischen dieser kriminellen Sphäre und der politischen Sphäre. Ist es nicht schon auch außerordentlich? Sie erzählen das, als wäre das so ganz normal und so war das eben irgendwie damals oder das vielleicht auch noch heute. Oder das ist doch schon auch eine außerordentliche Geschichte. Oder kriegen Sie da nochmal eine neue Perspektive drauf auf das, was damals passiert ist? Oder ist es für Sie gar nicht so neu?
Ich glaube, dass das in vielen ländlichen Regionen in der ehemaligen DDR sind ähnliche Dinge passiert. Es haben sich ähnliche Strukturen entwickelt. Ein paar sind erwischt worden, ein paar nicht. Die nicht erwischt wurden, von denen sind heute einige sehr mächtige Leute im wirtschaftlichen Bereich. Es hängt denen zwar noch so ein kleiner Schmutzmarke an, aber irgendwann hat ja jeder das Recht doch vergessen. Und in der zweiten Generation weiß es keiner mehr. Also das heißt für mich, das ist eine phänotypische Geschichte, die in vielen Regionen stattfand. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen. Weil die erste Generation hat häufig Dreck am Stecken. Was die Kinder, die dann höhere Schulen besuchen, können sich dann wieder Charity-Projekten und Ähnlichem widmen. Die erste Generation muss erstmal nur ranschaffen. Und das hat mich interessiert, das zu erzählen, auch bis zum bitteren Ende. Also auch bis zu den Urteilen und den harten Gefängnisstrafen, was das für den Einzelnen bedeutet hat. Weil ich die Geschichte komplett erzählen wollte. Das heißt Aufstieg und Fall gleichermaßen. Ja, das war also von Anfang an meine Intention.
Und Sie machen das in einer besonderen Form, haben Sie vorhin schon angesprochen. Also Sie haben ganz viele Interviews geführt, Sie haben ganz viel recherchiert, aber Sie erzählen die Geschichte jetzt nicht in einem fortlaufenden Text, wie man sich das vorstellen könnte, sondern wir hören sozusagen die O-Töne, die Originalaussagen. Sie haben Interviewausschnitte, die Sie kollagieren, die Sie zusammenbauen, von Olaf Kamrath eben zum Beispiel. Wieso haben Sie sich für diese Collage und diesen direkten Sprech sozusagen entschieden?
Ah, das alles andere war mir einfach zu langweilig. Also ich wollte es mir ein bisschen schwieriger machen und hab geschaut, wie da so ein paar andere Menschen vorgehen, die ich sehr verehre, zum Beispiel Carrea oder ähnliche Kandidaten, die auch immer angeblich bei der Wahrheit bleiben wollten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann machst du das so, dann führst du erstmal ein halbes Jahr Interviews, lässt das transkribieren, hat zum Glück der Verlag übernommen. Und dann schaust du, was du daraus bastelst. Natürlich musste ich auch die Leute bei Laune halten, also außer eine runtergezogene Schlüpfe haben sie nichts bekommen von mir. Das war die Ansage und das war das eigentliche Problem, weil das alles Leute sind, viele von denen sind auch literaturfern oder buchfern. Den Menschen dann zu erklären, das geht nur über Vertrauen, also wie man ein Buch gestaltet, was wie wichtig ist und warum ich jetzt ausgerechnet das frage, was doch eigentlich völlig nebensächlich sei. Das war dann, also diese Tätigkeit des Moderators und Gute-Laune-Onkels, die hat mich ganz schön beschäftigt, hat mir auch teilweise einige Reserven weggeschnabuliert. Und dann war das Ding fertig und dann waren es halt statt den jetzigen knapp 300 Seiten oder ein bisschen weniger waren es halt 700. Mhm. Und dann saß ich davor und hatte zum Glück eine großartige Lektorin und auch den tollen Herausgeber, beziehungsweise dem Verlagsleiter von Klett-Cotta, Tropen, Tom Müller, also die mir dann geholfen haben, aus diesem ganzen Wust was Vernünftiges zu basteln. Also da bin ich denen auch dankbar, weil das war so eine Phase, wo ich so kurz vorm Umfallen war, und ich kann auch keinen empfehlen, jemals ein solches Buch zu schreiben aus der Perspektive von 7 bis 9 Menschen. Das ist eine Lebensaufgabe, an der man nur scheitern kann.
Ja. Und spannend ist, was Sie auch schon angesprochen haben, dass das eben eine reine Täterperspektive ist, ne? Also ich habe mich gefragt, wie Sie damit umgehen, weil das natürlich, also das ist ja auch so eine Art True Crime Geschichte, und ist ja ganz oft so bei True Crime, dass es irgendwie so eine Faszination gibt für diese Täter, die dann vielleicht auch ganz anders wirken, als man sich vorstellt, dass sie sympathisch sind, was bei Ihnen jetzt auch der Fall ist. Gleichzeitig sind sie natürlich auch nicht nur sympathisch, weil sie irgendwie illegale Prostitution ist jetzt mal nicht wirklich sympathisch. Wie gehen Sie denn damit um, dass Sie quasi nur den Tätern die Bühne bieten und aus ihrer Perspektive, nur aus ihrer Perspektive diese Geschichte erzählen lassen?
Also ich habe das große Glück, dass alle verurteilt wurden. Das heißt, dass sie für ihre Taten büßen mussten. Das ist erstmal ein positiver Aspekt, sonst hätte ich das wäre für mich sonst nicht in Frage gekommen. Also das heißt, haben alle dafür büßen müssen, und sie reflektieren auch ihre Taten, fast alle. Das heißt, die meisten von ihnen führen heute ganz normales Leben, die sind langweilig wie du und ich, bezahlen ihre Steuern und stehen Sonntag 22 Uhr nach dem Tatort ins Bett. Aber nichtsdestotrotz waren sie damals Kriminelle. Sie haben Handlungen gemacht, wofür die Menschen wehgetan haben. Sie haben Frauen prostituiert, klar. Sie haben Waffen getragen, haben andere Menschen verletzt und haben natürlich auch Drogen verkauft, die auch Menschen schadeten. Das steht außer Frage. Mhm. Das ist ein Gewissenskonflikt, den ich aber nie austragen musste, weil ich quasi das dann dem Leser überlasse. Das heißt nicht, dass ich dazu keine Meinung habe. Ich deute es manchmal an, aber ich habe jetzt nicht den großen Zeigefinger, den ich ständig an jedem Kapitel anfange herauszupacken. Mhm. Sondern mir ging es darum, die Geschichte zu erzählen. Ich glaube an den mündigen Leser und die mündige Leserin, die sich ihr Bild danach selber machen können und das einschätzen können.
Mhm. Das heißt, Sie haben nie drüber nachgedacht, vielleicht noch andere Perspektiven mit reinzunehmen von Betroffenen, von Frauen, die damals prostituiert waren, oder von Menschen, die damals Drogen konsumiert haben oder sowas, die nochmal eine andere Perspektive hätten werfen können?
Nee, das habe ich nicht gemacht, und weil ich die Geschichte aus deren Perspektive erzählen wollte, und das wäre mir dann einfach zu viel gewesen. Also ich glaube nicht, dass man, ich bin daran gescheitert, andere mögen das so tun, und das ist dann vielleicht auch das Richtige, aber für mich war das der andere Form die richtige.
Mhm. Spannend ist ja auch, wie damals, also 2004, als dann der ganze Prozess anfing, wie damals über diese Geschichte gesprochen wurde und berichtet wurde. In Deutschland, es gab ja ganz viele große Titel und große Schlagzeilen. Haben Sie sich das auch nochmal angeschaut oder irgendwie da was rausgefunden, mit welcher Perspektive in Deutschland über die Wende und die Wiedervereinigung gesprochen wurde?
Ja, natürlich habe ich das gemacht. Es gab kein großes Medium, was darüber nicht berichtet hätte. Der Titel ist auch ein Zitat, ist aus dem Stern. Weil natürlich jeder Journalist, der dorthin fährt und sich in so ein kleines Nest begibt, die Größe der Nachricht aufpimpen muss. Und deswegen wird immer gleich vom Paten gesprochen, und die Mafia-Vergleiche hageln nur so hernieder, um der Geschichte eine Dimension zu geben, die sie vielleicht gar nicht so hatte. Aber das führte, der eine fängt an, der andere übernimmt das. Oh, da gibt es eine Mafia-Geschichte in Europien, in Brandenburg. Wer glaubt's denn? Nie so Ossis wieder. Klar, konnte man nur wunderbar den Zeigefinger auf die Ossis wenden, was die da schon wieder angestellt haben in Brandenburg. Nazis müssen sie ja irgendwie auch gewesen sein. Waren sie in dem Fall nicht. Aber macht nichts. Trotzdem hat das gezogen, es hat gezündet. Und das führte dann dazu, dass quasi also auch die Bereitschaft bei einem Verlag wie Klett-Cotta da war, sich mir also die Möglichkeit zu geben, darüber zu schreiben, weil halt der Kanon der Erinnerung noch nicht ganz abgestorben war. Und außerdem, wie wir alle wissen, Osten gerade in ist.
Das Buch ist ziemlich erfolgreich. Wie gesagt, 4. Auflage jetzt schon. Nach wenigen Monaten gibt schon Anfragen für Verfilmung vielleicht. Also wenn man dieses Buch liest, dann kann man sich es eigentlich auch sofort vorstellen als irgendwie Serie oder so.
Ja, das wird stattfinden. Es gibt 7 große Produktionsfirmen, die darum streiten, das verfilmen zu dürfen. Es ist noch nicht ganz klar, in welche Richtung das geht. Es wird sich in den nächsten Wochen entscheiden, aber es wird eine Verfilmung geben, und ich favorisiere eine längere Serie aus verschiedenen Gründen, so vielleicht 6x45 Minuten, um die Geschichte einigermaßen kompakt erzählen zu können. Also das wird passieren. Wir werden es alle in 1-2 Jahren in der Glotze sehen dürfen.
eine Erfolgsgeschichte, die der Autor Frank Willmann selbst nicht hat kommen sehen. Film kommt wohl noch und das Buch ist da, heißt Der Pate von Neuruppin, vom Imbisswagen zum Drogenimperium. Bei Klett-Cotta ist es erschienen, hat 224 Seiten, die kosten 20 Euro. Und bei mir war Frank Willmann. Herzlichen Dank für das Gespräch hier.
Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch.